Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Der Predigtext klingt so ähnlich wie was wir eben in der Lesung gehört haben. Er stammt aus Matthäus 7 aus der Bergpredigt. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder der ihm, wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. Amen. Liebe Gemeinde, wie halten wir es mit dem Gebet? Uns Christen müsste man eigentlich sagen, wenn das Gebet solch einen großen Wert hat und wenn die Erhörung so deutlich zugesagt ist, warum machen wir nicht mehr Gebrauch vom Gebet? Und da gibt es manche, die sagen, beten ist nicht so mein Ding. Ja, dann mach's zu deinem Ding, könnte man dann daraufhin antworten. Ja, Übung ist ja auch in anderen Bereichen etwas, was uns dahin bringt, wo wir hingehen wollen. Also, wie ist das mit dem Gebet? Nun, ich denke, manchmal wissen wir vielleicht gar nicht so richtig, wie Gebet funktioniert. Es ist ja oftmals im Leben so, dass wenn ich ein elektrisches Gerät vor mir habe, bei dem ich nicht so recht weiß, wie es funktioniert, dann benutze ich es auch kaum oder nur, um bestimmte Sachen zu machen. Aber das Gerät kann eigentlich viel mehr, oft beim Computer und Handy sowieso und auch andere Geräte. Vielleicht kann es auch so mit dem Gebet der Fall sein, dass wir nicht so recht wissen, wie es funktioniert. Vor einiger Zeit musste ich über eine kurze Notiz in der Zeitung schmunzeln. Ein früher sehr bekannter Fußballspieler hat auf seinen Anrufbeantworter folgende Nachricht draufgesprochen. Sie können mir zwar eine Nachricht hinterlassen, ich werde aber nicht zurückrufen. So macht man das also, wenn man nicht gestört werden will. Immerhin kann man ihm eine Nachricht hinterlassen. Was er damit macht, das ist dann seine Sache. Könnte es sein, dass wir manchmal so ähnlich denken über das Gebet? Wir sprechen unsere Gebete auf Gottes Anruf beantwortet, aber was er damit macht, wissen wir ja nicht. Kommen sie überhaupt zu ihm vor oder bleiben sie irgendwo unterwegs stecken? Wissen wir das so genau? Und dann haben wir den Eindruck, manchmal kümmert sich Gott dann doch nicht so darum. Ja, wer weiß, ob ihm die Sache überhaupt gefällt oder wichtig ist. Wie also funktioniert Gebet? Wenn wir genau hinschauen, dann finden wir viele Gebete in der Bibel. Dort können wir schon mal etwas sehen, wie Gebet funktioniert. Also in den Psalmen. Psalmen sind ja Lieder und Gebete. Aber auch bei vielen Personen erfahren wir, dass sie gebetet haben. Und wir erfahren auch, um was sie gebetet haben. Hanna betet um ein Kind, um einen Sohn. Abraham betet einmal, dass Menschen aus der Stadt Sodom gerettet werden und Gott nicht die ganze Stadt zerstört. Salomo betet bei der Einweihung des Tempels um Gottes Segen, um Weisheit. Und Daniel betete einmal darum, den Traum des Königs zu erfahren, damit sie nicht ums Leben kommen würden durch den Zorn des Königs. Im Neuen Testament betet auch Jesus. Er betet für seine Jünger im hohenpriesterlichen Gebet. Und er betet in Gethsemane. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und seinen Jüngern bringt er das Vaterunser bei. Aber wenn wir das alles betrachten, dann merken wir, dass Gebet ein persönlicher Ausdruck ist und dass Gott sich der Sache annimmt. Ganz viele Gebetserhörungen werden uns in der Bibel geschildert. Gott geht auf die Bedürfnisse ein, wie ein Vater oder eine Mutter auf die Bedürfnisse ihrer Kinder eingehen, ganz individuell. Dennoch fragen wir uns, wie funktioniert Gebet? Gibt es da eine Bedienungsanleitung? Und die möchte ich Ihnen heute in Kürze geben, eine kleine Bedienungsanleitung. Nicht, dass ich nicht denke, dass Sie wissen, wie Gebet funktioniert, aber manchmal ist es doch gut, etwas konzentriert zu erfahren, ein paar Punkte zu haben, an denen man sich dann orientieren kann. Sie kennen alle die bekannte Musikgruppe ABBA. Und ich nehme jetzt mal diese Buchstaben, A am Anfang, A am Ende und zwei Bs in der Mitte, um Ihnen eine Bedienungsanleitung fürs Gebet zu geben. Jeder Buchstabe steht für ein Schlüsselwort zum Gebet. Das erste A steht für Anrede. Ja, es ist also gut, wenn ich mir Gedanken mache, wie ich Gott anrede. Und da gibt es in der Bibel ja ganz viele Beispiele. Ich habe es vorhin auch: allmächtiger Gott, ja, barmherziger Gott, ewiger Gott und Vater. Oder ich kann auch Jesus, Heiland und Retter, Erlöser sagen. Herr ist die gebräuchliche Anrede in den Psalmen. Ich füge manchmal hinzu: Herr meines Lebens, Herr dieses Tages, Herr meiner Zukunft, Herr dieser Welt. Dann haben wir eine schöne, klare, deutliche Anrede. Ich finde, guter Gott ist keine gute Anrede. Da fehlt mir das Alleinstellungsmerkmal. Wenn ich Gott anrede, dann will ich ihm etwas sagen, was nur auf ihn zutrifft und auf keinen anderen. Und manche sagen ja auch guter Gott etwas verächtlich. Guter Gott, was war das schon wieder? Muss man nicht. Gott hört trotzdem zu. So ist das nicht. Aber wie gesagt, Gott ist es wert, dass ich ihm ein Alleinstellungsmerkmal zukommen lasse in der Anrede. So wie ich einen Professor auch Professor nenne. Und nicht einfach: du, Karl, sag mal, was los ist bei der ersten Begegnung. Ne? Oder überhaupt. Also, das können wir uns schon mal merken. A ist für die Anrede. Und das ist schon mal gut, wenn ich eine persönliche, bewusste Anrede mir auswähle. Und das kann auch variieren. Das kann variieren. Ich kann einen Tag mal das Gebet mit Vater beginnen oder den anderen Tag das Gebet mit Herr dieses Tages, Herr meines Lebens oder mein Fels und mein Erlöser, mein guter Hirte. Dann kommt das erste B von ABBA, B. B für Beschreibung. Ich glaube, da vergessen wir manchmal einen Punkt, denn hier geht es darum, dass ich beschreibe, wo ich mich gerade befinde und wie es mir gerade geht. Also jetzt könnten wir sagen: Herr, ich sitze gerade in der Kirche, ich höre dem Herrn Schlettenhardt zu, meine Gedanken schweifen gerade ab. Ja, könnte man beschreiben. Ja, man kann auch beschreiben: ich bin gerade müde, ich muss eine wichtige Entscheidung treffen, ich bin unterwegs zu einem Gespräch, ich grüble über etwas nach, ich fühle mich gerade einsam, ich habe Schmerzen. Einfach sagen, wie es einem gerade geht und wo man gerade sich befindet. In den Psalmen finden wir Aussagen wie: Feinde umgeben mich, meine Seele dürstet nach Gott, Menschen bedrängen mich, das Wasser geht mir bis zum Hals. Auch da wird eine Beschreibung geliefert, wie es dem Psalmbeter gerade ergeht. So steht es um mich. Und ähnlich sagen wir es ja auch, wenn wir uns untereinander begegnen. Nach der Anrede, meistens die Du-Anrede: ja, wie geht's dir denn? Oh du, ich habe gerade eine gesalzene Rechnung von der Gemeinde bekommen. Ja? Also sagen wir ja auch gleich, wie es um uns steht. Warum nicht auch Gott sagen, wie es gerade um mich steht? Wir müssen das nicht überspringen. Damit öffnen wir unser Leben, unseren Alltag, unsere Jetzt-Situation. Herr, ich stehe gerade vor einem kranken Menschen, ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. Genau das, diese ehrliche, offene Ansprache, die öffnet etwas in uns. Also, wir sind schon bei A und B, Anrede und Beschreibung. Und das zweite B ist für die Bitte. Jetzt geht es konkret um das, was wir von Gott erbitten. Vorhin haben wir gesagt, Bitte wird euch gegeben. Also, wir erbitten seine Hilfe, seine Kraft, seine Antwort, seine Bewahrung, sein Segen. Oft ergibt sich aus dem ersten B schon das zweite B. Wenn das erste B zum Beispiel lautet, die Beschreibung, ich bin gerade sehr traurig, dann folgt die Bitte, tröste mich. Ja, das ist also ein fließender Übergang. Ich beschreibe gerade, Herr, ich fühle Schmerzen, lindere meine Schmerzen, gib, dass die Medikamente wirken, dass der Arzt mir helfen kann. Also von der Beschreibung zur Bitte. Und jetzt das zweite A am Ende ist der Ausblick. Das finden wir auch in den Psalmen immer wieder. Danke, dass du Gebet erhörst. Danke, dass du mir helfen wirst. Danke, dass ich dir vertrauen darf. Ein positiver Ausblick. Also, Anrede, ein Alleinstellungsmerkmal Gottes finden. Ich beschreibe meine Situation. Das erste B, ich sage eine konkrete Bitte. Und ich nehme einen Ausblick wahr, der positiv ist. Danke, dass ich mit allem zu dir kommen darf, dass du Gebet erhörst. Ganz ähnlich ist das Vaterunser aufgebaut. Die Anrede Vaterunser, dann kommen die Bitten, gib uns das Brot, vergib uns unsere Schuld. Und zum Schluss der Ausblick, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nur die Beschreibung fehlt, aber die können wir ja immer dazu fügen. Jetzt ist also das ist der erste Teil. Wie funktioniert Gebet? Nehmen Sie das Abba-Gebet. Das hilft immer. Da kann man ganz kurze Gebete mitten am Tag sprechen. Aber jetzt die Frage, wie sollen wir Bitten auswählen? Wie unterscheiden wir zwischen dem, was wichtig ist und dem, was nicht ganz so wichtig ist? Soll ein Geschäftsmann um gute Abschlüsse bitten? Soll ein Sportler darum bitten, dass er gewinnt? Sollen die Heidenheimer bitten, dass sie die Bundesliga noch erhalten heute oder dass sie absteigen oder was sollen sie bitten? Soll ein Schüler um gute Noten, ein gutes Abi bitten? Soll ein Arbeitsloser um baldige Anstellung bitten? Soll ein Pfarrer darum bitten, dass sich die Gemeinde schnell wächst? Sollt ihr darum bitten, dass sich die Kirche in eine schöne Gemeindezentrale verwandelt? Soll man um schönes Wetter im Urlaub bitten, dass die Lieblingsmannschaft gewinnt, dass ich heil werde von einer schlimmen Krankheit, um einen Lottogewinn, wenn ich verspreche, ich gebe die Hälfte der Gemeinde? Gar nicht so einfach. Wie soll man vorgehen in den Bitten? Also, wir haben vorhin ja gelesen, bittet, so wird euch gegeben. Also, da ist schon eine sehr starke, fast hundertprozentige Zusicherung gegeben. Bittet, so wird euch gegeben. Also wie sollen die Bitten aussehen, die Gott erhört, zu 100%? Gibt es das? Ich denke schon. Vorhin haben wir gelesen von dem, dass der Vater, wenn die Kinder bitten, ihnen Brot und Fisch gibt. Also die Grundnahrungsmittel, das, was sie wirklich brauchen. Genau darum geht es im Beten. Zunächst muss ich herausfinden, was brauche ich wirklich? Was sind die wirklichen Bedürfnisse im Leben? Und das ist manchmal gar nicht so eindeutig auf den ersten Blick. Ob die Schulnote immer so gut ausfällt? Nein, ist kein Grundbedürfnis. Ja, ob das Wetter im Urlaub immer schön ist? Auch kein Grundbedürfnis. Ja. Ob eine Gemeinde schnell wächst, ist auch kein Grundbedürfnis. Wichtig ist, dass sie wächst zu Jesus hin. In den Psalmen finden wir viele Gebete, die eine Notlage ausdrücken. Vorhin habe ich es ja gesehen, das Wasser steht mir zum Hals, Feinde umgeben mich. Kaum erträgliche Situationen werden beschrieben. Und dort drücken die Bitten und Gebete immer ein Hauptbedürfnis aus. Da brauche ich wirklich deine Hilfe. Und das wissen wir auch aus dem bekannten Psalmwort, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Also jede Notlage ist eine wichtige Grundlage fürs Gebet. Jede Notlage, jedes starke Bedürfnis, das kann ich Gott im Gebet bringen. Und nicht nur damit das Gebet erhört wird, sondern ich soll Gott auch meinen Dank geben. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten. Und du sollst mich preisen. Also Gebetserhörung ist kein Luxus. Haben oder nicht haben ist egal. Nein, ist nicht egal. Denn wenn wir sie haben, dann danken wir Gott. Dann wird unsere Beziehung zu Gott stärker, unser Vertrauen wächst. Gott kommt größer in unser Leben hinein, wenn er unser Gebet erhört. Und das hören wir manchmal in den Psalmen. Das sagt einer, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Da hat einer Gebet wirklich eine Gebetserfahrung gemacht. Also, was sind jetzt die Hauptbedürfnisse? Nun, da geht es schon um die Vergebung unserer Sünden, Weisheit und Rat in schwierigen Fragen. Ich bete oft, hilf ihnen in den Entscheidungen im Ältestenkreis oder der Politik oder in der Gemeinde, in wichtigen Entscheidungen oder Dinge, die uns überfordern. Da können wir auch Gott um Hilfe bitten. Heilung und Genesung, ja. Auch guter Schlaf ist wichtig, Bewahrung in Gefahren, Freude, innerer Friede. Außerdem ist es wichtig, dass unsere grundlegenden Beziehungen intakt bleiben, dass wir Arbeit, das nötige Einkommen haben. Also die Hauptbedürfnisse betreffen Gesundheit und Hilfe für Leib, Seele und Geist. Ich bete oft, Herr, bewahre unsere Kinder nach Leib, Seele und Geist. Allen Bereichen. Ja, und das finden wir auch im Vaterunser. Da geht es um unsere Beziehung zu Gott. Da brauchen wir Vergebung der Sünden. Für unseren Leib brauchen wir das tägliche Brot. Und für unsere Seele Schutz und Bewahrung und Erlösung vom Bösen. Von Martin Luther wird einmal berichtet, dass er Philipp Melanchthon besuchte, als der schwer krank war. Sah so aus, als ob er sterben würde. Melanchthon ruhte und schlief und Martin Luther kniete an seinem Bett und betete, Herr, mach ihn gesund, hilf ihm, heile ihn, Amen. Dann wachte Philipp wieder auf und sagte, Martin, lass mich in Frieden, lass mich gehen. Nein, wir können nicht auf dich verzichten, wir brauchen dich. Melanchthon wurde wieder gesund, überlebte Luther sogar, soweit ich es weiß. Das war ein Bedürfnisgebet für Luther. Er wusste, ich brauche diesen Mann noch für meine Aufgaben, für meinen Kampf und Streit. Und dann sagt er später, Gott hat mir als Antwort auf mein Gebet meinen Bruder Melanchthon zurückgegeben. Bestimmt haben wir auch schon erlebt, was Joachim Neander in einem Lied schreibt, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Ja, Gottes Hilfe kommt auch manchmal, ohne dass wir darum gebeten haben. Er sieht unsere Bedürfnisse und er schickt uns Menschen in den Weg, die uns helfen, wohltun, Gutes tun. Da hat Gott dann unsere Bedürfnisse gesehen und ohne dass wir ihn darum gebetet haben, uns seine Hilfe zukommen lassen. Also, wie unterscheiden wir jetzt bedürfnis- oder wunschorientierte Gebete? Das ist ein wichtiger Unterscheidungspunkt. Bedürfnisorientiert. Ich mache es immer mit einem simplen Beispiel klar. Also wenn ich jetzt vom Auto unterwegs bin, irgendwo nach Frankfurt und ich habe eine wichtige Sitzung dort, wegen meiner ganz wichtige Sitzung und ich bin zu spät dran. Jetzt kann ich beten, Herr, kein Laster vor mir, Ampeln alle auf grün und wenn ich mal über die zulässige Geschwindigkeit, das Auto beschleunige, dann drück bitte ein Auge zu. Das wäre wunschorientiert. Bedürfnisorientiert sähe ganz anders aus. Da würde mir sagen, Herr, gib mir Gelassenheit und Geduld. Lass alles gut werden, auch wenn ich verspätet ankommen sollte. Ja, so ist das. Das war ein Bedürfnis. Was ist das eigene Bedürfnis? Und da muss man manchmal in sich hineinhören. Was brauche ich wirklich? An oberster Stelle ist oft der Wunsch ein Wunschgedanke. Aber dahinter verbirgt sich ein tiefer gelegtes Bedürfnis. Und es ist immer gut, wenn ich beim Beten oder wenn ich stille Zeit halte, dass ich dann mal in mich hineinhöre. Was ist so mein wirkliches Bedürfnis jetzt in dieser Situation? Dass ich das richtige Wort sage. Ja, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Ja, dass ich meine Liebe, dass sie stärker wird und so weiter. Also bedürfnisorientiert bitten, das ist ein wichtiger Punkt für die Bitte, für das zweite B. Manchmal habe ich den Eindruck, wir beten so aus dem Bauch heraus, ja, was wir gerade fühlen und empfinden. Das ist nicht immer schlecht, aber wenn ich nachher nicht mehr weiß, was ich gebeten habe, dann ist das nicht so ganz toll. Also wenn jemand in Urlaub geht und dem Nachbar sagt, du kannst mal auf meine Hasen aufpassen oder auf meine Ziegen oder auf meinen Hund oder meine Katze, dann weiß er ganz genau, was er machen soll. Oder wenn jemand sagt, du, ich habe gerade noch, mir fehlt noch beim Einkaufen Zitronen und dann noch Lauch und ja, bring mir noch Apfelsinen mit. Und der bringt dann Bananen und Waschpulver und Karotten mit. Entschuldigung, du, was habe ich dir denn gesagt? Der würde das irgendwie das nicht irgendwie glauben wollen und nicht so annehmen, ja. Also wir sagen auch unseren Mitmenschen ganz deutlich und klar, warum wir sie bitten. Und das dürfen wir auch Gott sagen, klar und deutlich aussprechen. Und gut ist es, wenn wir das öfter tun. Dann prägt sich das nämlich ein. Dann nicht, weil wir Gott überreden sollen. Das können wir gar nicht, müssen wir auch gar nicht. Aber Gott will hören, dass es uns wichtig ist, dass es uns heute wichtig ist und morgen wichtig ist und übermorgen auch wichtig ist. So wie Kinder. Haben Sie schon mal Kinder erlebt, wenn die was wollen? Die sagen das nicht nur einmal. Nee, Papa, du hast mir versprochen. Papa, du hast mir versprochen. Papa, jetzt endlich mach das bitte. Also dürfen wir auch Gott darum bitten. Vorhin haben wir es gelesen in dem Beispiel von den drei Freunden. Ja, der eine kommt spät am Abend zu Besuch, ist hungrig und der Freund, zu dem er kommt, hat nichts zu essen da. Jetzt erinnert er sich an einen anderen Freund, der in der Nachbarschaft wohnt. Es war spät, aber da gehe ich nochmal hin, ich klopfe an, der macht nicht auf. Aber dann klopft er so lange, bis der sagt, Mensch, also ich habe schon geschlafen, habe schon geträumt von der Champions League, jetzt kommst du da an und holst mir aus dem Schlaf raus. Nee, das geht ja wohl. Also, was brauchst du? Okay, gut, komm her, ich habe noch was. Also, Gott, betendes Klopfen, nicht weil wir Gott überreden wollen, sondern weil es uns wichtig ist, dass wir das bitten, um Bewahrung für unsere Kinder nach Leib, Seele und Geist. Ein tägliches Gebet, bedürfnisorientiert. Ja. Der Psalmbeter sagt einmal, täglich harre ich auf dich. Und wir könnten hinzufügen, täglich harre ich auf dich in derselben Angelegenheit. In derselben Angelegenheit. Meine Frau und ich haben morgens so eine kleine Andacht zusammen und da beten wir auch. Und ich habe in Gedanken immer die gleichen Leute, die gleiche Reihenfolge, die gleichen Anliegen, für die ich bete. Fast gleich, hier und da wechseln die Worte, aber es ist schon ähnlich. Für die Kranken, um Genesung und Besserung, für die Kinder, um Bewahrung, für die Enkel, für junge Familien, dass sie gut zusammenhalten und so weiter. Also bedürfnisorientiert beten. Was machen wir jetzt mit unseren Wünschen, die wir ja auch noch haben? Das ist das Schöne. Wir dürfen sie hinten dran hängen. Ja. Ja, wir dürfen um schönes Wetter beten. Ja, wir dürfen um eine gute Note beten. Ja, wir dürfen darum beten, dass unsere Lieblingsmannschaft gewinnt. Aber wenn es nicht passiert, dann sollten wir Gott nicht die Schuld geben. Denn das ist wunschorientiert. Ein Nein ist auch eine Antwort von Gott zu einem Wunsch, ne? Wie bei den Kindern. Wir erfüllen auch nicht alle Wünsche der Kinder. Wir sagen auch manchmal, nein, nö, vielleicht in 2 Jahren kriegst du ein Handy, aber jetzt noch nicht. Ne? Also, ein letzter kurzer Tipp, ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben, in unserem evangelischen Gesangbuch, das Sie wahrscheinlich zu Hause haben, gibt es im hinteren Teil, hinter dem Psalmen, einen wunderbaren Gebetsteil, Gebete für jeden Tag, Gebete für viele Gelegenheiten. Wir benutzen das auch täglich bei unserer Andacht, Luthers Morgensegen und Gebete für den Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter, für Feiertage, Ostern und Pfingsten und so weiter. Also wenn man selbst auch nicht Gebete formulieren möchte, dann kann man solche Texte nehmen und Gott um darum bitten, was da drin steht. Also ich bin am Ende. Wie funktioniert Gebet? Zwei Gedanken. Erinnern wir uns an das Abba-Gebet. Anrede, Beschreibung, Bitte, Aussicht. Ja, A-B-B-A, Abba. Wenn wir das für uns aufnehmen, dann können wir kleine Bitten beten. Herr, ich bin müde, tröste mich. Danke, dass du Gebet erhörst. Herr, ich habe eine wichtige Sitzung vor mir. Gib mir die rechten Worte und Entscheidungen. Danke, dass du dabei bist. Ja, alle vier Punkte mit drin. Ja, und das Zweite, der zweite Gedanke neben dem Aber ist, Bedürfnisse zuerst, Notlagen zuerst, Hauptanliegen zuerst und dann hängen wir unsere Wünsche noch dran, die Gott auch oft erhört und oft uns zum Segen werden. Und so wird Gebet ein kleines Abenteuer, das unseren Alltag bereichert und viel Segen mit sich bringt. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet.